Woran denkst du, wenn ich dir das Stichwort Rechenzentren gebe?
Tatsächlich an lange Gänge voller Computer. Ich war auch vor einem guten Jahr mal in solchen Rechenzentren in Frankfurt. Da stehen besonders viele, denn da ist auch der große Internetknotenpunkt Deutschlands und da ist tatsächlich so eine Nähe auch praktisch.
Wenn ich dir jetzt noch sage, dass Rechenzentren Klimakiller sein könnten.
Dann bin ich nicht überrascht. Auch das war bei uns Thema, denn die brauchen einfach unheimlich viel Strom. Man kann sich das vorstellen, überall da, wo Computer arbeiten, wird auch Energie gebraucht. Und da muss tatsächlich auch Wärme entstehen. Also da muss nicht, aber sondern das entsteht einfach. Man kennt das, so ein Computer wird ziemlich schnell warm, wenn man ihn intensiv nutzt. Und da, wo wir waren, war das tatsächlich eben auch Thema und ganz interessant, weil man überlegt hat, was machen wir jetzt mit der Abwärme, wohin damit?
Okay. Die Abwärme ist natürlich dann das Endprodukt, sage ich mal. Aber damit man diese Rechenzentren betreiben kann, braucht man natürlich auch wahnsinnig viel Energie, denn die sind das Herzstück unserer digitalen Welt. Jede Frage, die wir an Google schicken, wenn wir bei Amazon shoppen oder auch bei Amazon Fernsehen gucken oder bei Netflix streamen, bei RTL Plus natürlich auch, jede Überweisung, die wir machen bei unserer Bank. Also mehr oder weniger alles, was in unserem Computer oder in unserem Smartphone passiert, ist auf Rechenpower angewiesen und diese Rechenpower, die sitzt in den Rechenzentren und die müssen natürlich rund um die Uhr laufen, weltweit, weil weltweit natürlich immer irgendwo überall Menschen, Smartphone, Computer, was auch immer benutzen. Und jetzt kommt auch noch KI dazu und wir brauchen noch mehr Rechenzentren, also noch mehr Energie.
Ja, das heißt natürlich nicht, dass wir alle wieder zurück in die Bibliothek gehen sollen zum Nachschlagen oder doch wieder alles ausdrucken. Da muss man ganz genau schauen, wie man das künftig ausgleicht, denn es ist tatsächlich so, das ist einfach eine riesige Entwicklung. Es gibt da auch schon so ein paar Bewegungen wie den Digital Cleanup Day, denn auch Speicherplatz frisst immer Energie. Da geht es dann so ein bisschen darum, brauchen wir das alles noch ab und zu mal aufzuräumen? Man kennt das selber vielleicht von sich, da zehntausende Fotos auf dem Handy und da wird nie irgendwie mal gelöscht und Videos.
20.000 ungelesene E-Mails.
Also darum soll es auf jeden Fall heute gehen und wir haben einen spannenden Gast.
Genau, das ist unser Thema heute. Sind Rechenzentren Klimakiller? Wo kommt eigentlich der ganze Strom dafür her? Wie viel Strom brauchen wir eigentlich dafür? Und Antworten, die gibt uns netterweise Patrick Vogel. Er ist Fondsmanager bei TBF Global. Hallo und herzlich willkommen im Klimalabor.
Vielen lieben Dank für die Einladung und ich bin gespannt auf dieses Gespräch.
Vorher, wie immer natürlich der Hinweis, alle Folgen des Klimalabors findet ihr bei RTL Plus oder zum Nachlesen bei ntv.de und natürlich gibt es uns auch auf allen anderen Podcasts-Plattformen. Fragen und Antworten könnt ihr gerne schreiben an podcasts@ntv.de und wir freuen uns auch immer über eine Bewertung, wo auch immer ihr den Podcast hört, denn das unterstützt uns.
Patrick Vogel, vielen Dank nochmal, dass Sie da sind. Sind Rechenzentren Klimakiller? Stimmen Sie dieser Aussage zu?
Also ich glaube nicht. Das ist ein bisschen zu weit gefasst. Ich denke, es ist ganz wichtig zu verstehen, wie sind denn überhaupt Rechenzentren aufgebaut? Wie funktioniert das? Und ich denke, Sie unterstützen natürlich die ganze Bewegung rein in die Digitalisierung. Ja, Sie hatten es ja angesprochen, mit jedem Foto, was ich irgendwo speichere, brauche ich ein Rechenzentrum irgendwo. Weil ich speichere es dann ja nicht nur auf meinem Handy, ich habe es irgendwo in der Cloud und die Cloud ist dann natürlich weltweit verteilt. Und die wenigsten Menschen da draußen verstehen das. Wenn ich jetzt irgendwas suche bei Google, dann geht ja meine Suchanfrage nicht von hier in den nächsten, zum nächsten Knotenpunkt, dann von mir aus Frankfurt, in das Frankfurter Rechenzentrum und dann wieder zurück, ne, sondern es geht ja meistens rüber nach Virginia, geht also quasi einmal USA. Um die Welt, um dann, ja genau, in die USA, um dann wieder zurückzukommen, ja, weil die Daten sind halt global verteilt. Und das glaube ich, das ist erstmal der erste Punkt, wo man verstehen muss, wir reden hier von einem globalen Markt, das Rechenzentrum muss man global denken. Andererseits, wenn wir so global denken, sind Rechenzentren, kommen natürlich immer wieder lokal vor. Das heißt, der Energiemix, ne, was die Rechenzentren so an Strom konsumieren, ja, das hängt natürlich immer dann von der Lokalität ab, wo ich bin. Und davon hängt es dann ab, ob ich ein Klimakiller bin, glaube ich, oder nicht.
Und dieser Konsum, dieser Energieverbrauch, der ist schon gigantisch groß. Das ist keine Übertreibung. Ich habe das nochmal rausgesucht, weil ich auch letztens dazu selbst einen Artikel für ntv.de geschrieben habe. Das Borderstep-Institut für Innovation und Nachhaltigkeit, die machen dazu jedes Jahr eine Auswertung. Und nur in Deutschland haben Rechenzentren 2023 knapp 20 Milliarden Kilowattstunden Strom verbraucht. Das ist fast doppelt so viel wie die ganze Stadt Berlin. Also alle Berliner zusammen in einem Jahr verbrauchen. 2030, also in nur 6 Jahren, könnte es dann schon das Dreifache von Berlin sein. Es gibt Schreckensszenarien, von denen ich jetzt natürlich nicht weiß, ob die stimmen, wo aber Forscher sagen, dass Rechenzentren mittelfristig, also alle weltweit bis zu knapp ein Viertel des global erzeugten Stroms verbrauchen könnten. Also das stimmt schon, das ist ein gewaltiger Konsum, Energiekonsum, der da auf uns zurollt.
Absolut richtig. Und das sehen wir eben auch nicht nur in Deutschland, sondern Irland. Irland ist ein ganz klassisches Beispiel dafür. Ja. Wenn ich mir in Europa zum Beispiel angucke, wo sind so die Rechenzentren positioniert, dann habe ich natürlich zum einen in Frankfurt, beziehungsweise zusammen mit Düsseldorf und München als ein Hub. Aber dann kommt natürlich neben London auch direkt Dublin mit auf den Plan, ja? Also Irland. Und in Irland ist der Anteil der Rechenzentren an der Stromversorgung oder am Stromkonsum liegt bei 17%. Und die internationale
Heute
Energieagentur,
schon.
heute schon, und die internationale Energieagentur hat gesagt, das kann in 2026 auf 32% nochmal ansteigen. Und das sind natürlich dann Probleme und das sind auch Sphären. Ja. Da habe ich immer dann ein Problem mit der Netzinfrastruktur. Und das sieht man dann aber auch schon auf europäischem Level. Da wird dann dagegen angegangen. Ja. Da wird immer gesagt, okay, ganz so einfach geht das nicht. Du musst dann, wenn du ein Rechenzentrum betreibst, musst du auch zusehen, woher kommt dein Strom. Ja, das muss mit da rein. Das darf nicht kritisch werden für das ganze Netz. Da wird schon gegen angegangen. Oder ein ganz gutes Beispiel ist Singapur. Ja, Singapur kann man sich jetzt vorstellen, ist natürlich so ein bisschen entkoppelt von einer breiten Strominfrastruktur. Das heißt, die haben erst recht auch ein Problem, ähnlich wie Irland, immer wieder neue Strom zu generieren. Ja, die hatten jetzt 4 Jahre lang, wo gar kein neues Rechenzentrum angeschlossen wurde.
Und können Sie einmal für mich nochmal erklären, warum wir davon ausgehen müssen, dass das so viel mehr wird in Zukunft? Also Verdreifachung finde ich schon ziemlich heftig, bis
Nur in Deutschland?
nur in Deutschland innerhalb der nächsten 6 Jahre. Ist das, weil wir tatsächlich so viel mehr digitalisieren, so viel mehr speichern? Also können Sie einmal diese Dimension erklären oder brauchen die Rechenzentren noch mehr Leistung? Gibt es da einen Weg dran vorbei? Also gibt es auch eine Möglichkeit zu sagen, wir müssen vielleicht auch einfach gucken, was wir sparen können, oder sagen wir, nein, die Digitalisierung wird kommen, jetzt müssen wir gucken, wie wir sie gestalten.
Also, um die letzte Frage zu beantworten, natürlich, die Digitalisierung wird kommen. Ja, die Nachfrage ist da und dementsprechend muss man jetzt einfach gucken, wie geht man damit um. Und die ältesten Studien sind hingegangen und haben gesagt, okay, sie schätzen, dass so 6 bis 8% wächst dieser Markt rund um die Rechenzentren, ja, und damit auch die Stromnachfrage. Ja. Und dann wurde es immer schneller. Ja. Und das war vor gut einem Jahr, war dann die erste Schätzung von McKinsey. Die sind rausgegangen und haben gesagt, nee, dieser Markt, der wächst jetzt schneller. Damals kam ja das Thema rund um künstliche Intelligenz so langsam auf. Ja.
Da haben wir
Da
alle
hieß dann,
ChatGPT kennengelernt.
ja, genau, so, dann geht es um 10, auf 10% hoch. Ja. Weil ChatGPT ist eine sehr, sehr gute Frage jetzt. Ja. Oder ein sehr, sehr gutes Beispiel. Wenn ich mir überlege, ich mache eine Google Anfrage, ja, dann verbrauche ich pro Google-Anfrage 0,3 Wattstunden Strom. Das ist extrem wenig, sage ich erstmal. Ne? Das fällt eigentlich keinem auf, aber es ist ein bisschen was. Ja? Wenn ich jetzt ChatGPT anfrage, ja, dann verbrauche ich aber nicht 0,3 Wattstunden, sondern das geht hoch auf 2,9 Wattstunden pro Strom
Also fast eine
pro
Verzehnfachung.
Anfrage. Und jetzt habe ich aber 7 Milliarden Anfragen täglich in der Regel. Das heißt, daraus entsteht eine zusätzliche Nachfrage, wenn ich das machen würde, ja, von 10 Terawattstunden pro Jahr. Und das ist wirklich viel global gesehen. Also dementsprechend kann ich das nachvollziehen, dass dadurch jetzt natürlich, na, das so ein bisschen zunimmt, das Thema. Aber auch die Nachfrage nach der künstlichen Intelligenz, was das erstmal treibt. Ne, das ist wichtig zu verstehen.
Und ist die Nachfrage vor allem durch den privaten Konsum getrieben? Also dieses tatsächlich ist ja ganz praktisch mit ChatGPT, da gewisse Dinge zu lösen, finde ich auch. Oder sind das einfach auch immer größere Datenmengen von Unternehmen, die sich zunehmend digitalisieren, von Behörden, die sich digitalisieren? In Deutschland ein großes Thema. Also kann man das quantifizieren, welche Nachfrage da welchen Anteil beisteuert?
Ich würde das versuchen, anders zu erklären. Und zwar geht es erstmal darum, dass normalerweise, ob das jetzt eine private Nachfrage ist oder wie in der Firma, wenn wir irgendwo ein PDF-Dokument, sage ich mal, ablegen. Ja, das ist ja ziemlich das Gleiche. Das ist aber quasi das ganz übliche Verfahren, wie ich mit der Digitalisierung umgehe. Ja. Wenn ich jetzt über künstliche Intelligenz rede, ja, dann habe ich ja zwei unterschiedliche Stadien da drin, sage ich mal. Das eine ist, eine künstliche Intelligenz muss trainiert werden. Ja. Für das Training brauche ich eine viel höhere Auslastung dieser ganzen künstlichen Intelligenz-Chips dafür, als wenn ich nachher in die Anwendung gehe. Ja, nachher die Anwendung ist dann, das ist die tatsächliche Abfrage, aber so einen ChatGPT muss ja auch erstmal trainiert werden. Ja. Und das, glaube ich, das muss man sehen, dass das nochmal unterschiedlich ist. Ja. Und daher glaube ich, dass kurzfristig natürlich, ich meine, alle Unternehmen, die jetzt auf künstliche Intelligenz gehen, und das im Prinzip sind das ja alles Unternehmen, die dann ihre Produkte dem privaten Konsumenten anbieten. Ja. Aber dadurch sehen wir jetzt in der ersten Linie natürlich die enorme Nachfrage nach der künstlichen Intelligenz, nach neuen Modellen, ja, und nach den ganzen Chips, die dahinter kommen. Und das beschleunigt das Ganze jetzt nochmal. Also ich hatte ja erwähnt gehabt, McKinsey hatte Anfang letzten Jahres gesagt, okay, das Wachstum geht jetzt hoch auf 10%. Dann kam die internationale Energieagentur, die eben auch das gesagt hatte über Irland und so weiter. Und die haben das dann hochgesetzt und gesagt, nee, wir gehen jetzt auf 15%. Also wir wachsen noch schneller. Ja, mit, angenommen, das beschleunigt sich nochmal mit der künstlichen Intelligenz, gehen wir sogar hoch auf 23%. Ja. Und das treibt das Ganze natürlich nochmal deutlich mehr.
Und jetzt nochmal eine etwas grundlegende Frage, aber die Digitalisierung und gerade auch künstliche Intelligenz sind ja auch Teil der Lösung in der Klimakrise und werden da immer wieder betont. Und das ist ja auch so. Also wir wollen nichts mehr ausdrucken, kein Papier mehr verbrauchen. Eigentlich ist ja die Hoffnung, dass sich dadurch Dinge verbessern. Gibt es dazu schon Erhebungen, wie sich das dann ausgleicht, wenn man am Ende sagt, wäre vielleicht doch besser gewesen, das auszudrucken, wäre ja irgendwie schade drum, oder?
Das kenne ich jetzt so nicht, ehrlich gesagt. Ich kenne nur die ganzen Diskussionen rund um die Effizienzsteigerung, die wir machen können. Ja. Und künstliche Intelligenz hilft natürlich ganz unterschiedlichen Unternehmen in der Prozessverbesserung, ja, wenn ich neue Fabriken aufbaue, in der Produktionsverbesserung. Daher kommt, glaube ich, viel, viel mehr Nachfrage für das Thema künstliche Intelligenz oder für neue Produkte. Wenn wir jetzt hier über Podcasts reden oder andere Produkte, natürlich habe ich dann auf einmal die Möglichkeit, Hintergrundgeräusche rauszuschneiden, Stimmen nochmal mit reinzusetzen, das nachher zusammenzufassen. Das ist ja alles künstliche Intelligenz.
Und auch der Podcast an sich verbraucht ja auch wieder
Strom
und aber auch Datenmengen, ja, in dem Rechenzentrum, weil man ja natürlich nicht mehr wie früher eine Schallplatte oder eine CD einlegt, die dann lokal einen kleinen Stromanschluss hat, sondern das muss ja immer gestreamt werden. Alles, was mit Apple, Spotify, Netflix, RTL Plus, wir haben darüber gesprochen, läuft, das läuft ja rund um die Uhr. Das ist eigentlich immer so ein bisschen, dass unser gesamter Alltag wird rund um die Uhr digitalisiert weltweit.
Absolut.
Das heißt aber ja umso mehr, dass wir darauf achten müssen, das ist ja nach wie vor etwas, was aufgebaut wird, Digitalisierung, je nachdem, wie man da so zu steht. In Deutschland steht sie irgendwie am Anfang, in der Mitte, wie auch immer.
Ist noch Neuland für uns.
Ist noch Neuland. Auf jeden Fall muss es darum gehen, dass man diese Struktur von vornherein auch so aufbaut, dass sie klimafreundlich oder zumindest eben mit unseren Klimazielen irgendwie in Einklang geht. Deswegen ist da natürlich wichtig, jetzt nochmal auf den Status quo zu schauen. Sie hatten am Anfang schon mal gesagt, naja, der Stromverbrauch ist riesig, das haben wir jetzt definiert. Und Sie haben gesagt, es hängt von dem Land ab, wie dort der Strommix ist. Und in Deutschland und Europa gibt es jetzt eben schon die Vorgabe, naja, man muss jetzt schon mal genau gucken, wie ist denn da die Entwicklung auf dem Markt? Also sagen jetzt Rechenzentren, okay, wir bauen von vornherein gleich ein Windrad mit und Solarpaneele und so weiter. Ist das etwas, was da schon mitgedacht wird?
Absolut. Zum einen geht es in der Regulatorik auch darum, dass ab 2026 müssen gerade die Betreiber von großen Rechenzentren darauf achten, auch erneuerbare Energie zu berücksichtigen. Ja. Wir merken das auch mit Unternehmen, mit denen wir sprechen. Wir waren letzte Woche waren wir noch bei einem Betreiber von Rechenzentren, die dann zum Beispiel mal gesagt haben, sie finden sehr positiv am deutschen Standort, ja, unseren Energiemix, ja, dass der Anteil der Erneuerbaren immer steigt, plus, dass unsere Netze sehr stabil sind. Ja. Das muss man sich
So
mal.
viel Lob gibt es nicht häufig für Deutschland.
Genau, ja, das hat uns auch sehr gefreut, weil aber auch dazu muss man sagen, andere Netze natürlich deutlich schlechter gestellt sind. Ja? Also hier sind wir haben hier ein sehr breites Netz. Ja? Wir haben viel an Stromleitungen, die auch unterirdisch sind und so weiter und so fort. Und das ist nicht überall auf der Welt so. Ja? Also wenn wir das vergleichen mit dem US-amerikanischen Netz, ja, ist das natürlich da ein bisschen anders, hat aber natürlich auch andere Strecken zurückzulegen.
Größere Entfernung. Aber das heißt, Deutschland ist ein attraktiver Standort für Rechenzentren, die aber auch wirklich, also Sie sagen, das ist etwas, wo Betreiber von Rechenzentren darauf achten, dass sie ihre Stromversorgung grün oder eben aus erneuerbaren Energien hinbekommen. Oder ist das
Man kann
wirklich
sich ja mal die
etwas?
ganz Großen angucken. Also die ganz Großen sind ja Alphabet oder Microsoft. Da sieht man genau das. Auf dem Blog von Alphabet wurde Anfang des Jahres dann auch veröffentlicht, dass die circa eine Milliarde rein investieren in Windkraft und andere erneuerbare Energien, um ihr Headquarter in den Niederlanden sowie die Rechenzentren mit diesem Strom dann auch zu versorgen. Ja. Das heißt aber, die machen dann unter anderem einen Windpark vor der Küste vor Holland. Und allein dieser Park macht 6% des niederländischen Stromkonsums aus. Ne? Der dann, oder packt das nochmal oben drauf. Also man sieht
Und
schon,
der
dass
soll
da ein
allein für die Rechenzentren genutzt werden.
Das wird quasi eingespeist, ja, in das ganze Stromnetz, ja, und so, dass alle quasi was davon ein bisschen haben. Aber die Rechenzentren ziehen sich dann natürlich auch ein bisschen was daraus. Es gibt mehr und mehr sogenannte Abnehmerverträge, die geschlossen werden. Das heißt, zu einem Rechenzentrum kommt dann auch so ein kleiner erneuerbaren Park und auch Batteriesysteme sind da sehr, sehr wichtig. Ja. Aber da sprechen wir auch immer nur von den neuen, also häufigerweise von den neuen. Ja. Das größte Rechenzentrum von Microsoft kann man sich angucken bei Google Maps, sehr zu empfehlen. Ja. Das liegt in der Mitte von ganz vielen Feldern, ja, also Agrarflächen. Und dann auf
Wo
dem
liegt das?
Satelliten in den Niederlanden. Eine einfache Google-Anfrage, das ist die mit den 0,3 Wattstunden, ja, die beantwortet das dann. Und dann sieht man aber zwischen, also das ist ein unglaublich großes Gelände und dann ist das aber auch umgeben von Solarparks. Denn das ist natürlich eine unglaublich günstige Variante, um einen Großteil des Stroms nochmal darüber zu bekommen.
Ich überlege gerade, ob das eine gute oder eine schlechte Entwicklung ist, wenn Google jetzt in den Niederlanden für 1 Milliarde Windparks baut, war es, glaube ich. Weil es ja natürlich, also natürlich ist das irgendwie schön zu hören, dass halt nicht nur Energieunternehmen sich am Ausbau beteiligen, sondern auch, man weiß, glaube ich, Microsoft, Google, ich glaube auch Amazon gehört dazu, die haben das nötige Kleingeld für solche Projekte. Ich glaube, daran wird es nicht scheitern. Aber natürlich ist es auch irgendwie für die Menschen oder für die Länder natürlich schwierig, wenn dann, ja, man sich seinen privaten Windpark baut, damit dann dieses Rechenzentrum betrieben werden kann mit grüner Energie. Wird sowas auch mit bedacht in diesen, Sie hatten gesagt, es gibt Abnahmeverträge oder in der Projektplanung, dass natürlich vielleicht auch, natürlich wäre es schön, wenn dann auch der private Verbrauch davon profitiert.
Also durch die Entstehung solch eines Windparks, ja, werden ja insgesamt Kapazitäten zu dem gesamten Netz hinzugefügt. Und dadurch, dass es ja ein zusammenes Netz ist, ja, haben so gesehen auch schon ein bisschen alle was davon. Also ich würde das jetzt nicht als negativ sehen. Im Gegenteil, eigentlich ist was Positives, wenn Privatunternehmen eben auch damit reingehen.
Und ist das eine Entwicklung? Also ich unterstelle jetzt mal, dass sie das nicht aus altruistischen Gründen machen, sondern weil es tatsächlich auch den Druck gibt bei der Nachfrage. Also woher kommt das, dass das oder wird das mitgedacht, weil man weiß, das ist einfach die günstigste und sicherste Stromversorgung und wir werden sehr viel Strom brauchen. Also woher kommt diese Bewegung? Weil im Moment, ich glaube, darauf müssen wir auch noch mal eingehen, werden ja viele Rechenzentren sehr dreckig betrieben mit Dieselgeneratoren und mit dem, was man halt im Strommix bekommen kann.
Also zum einen ist es natürlich vorgeschrieben von der EU, dass zukünftig das in die Richtung gehen soll. Ja? Das ist das eine. Ich glaube, zum anderen ist natürlich aber auch von dem jeweiligen Unternehmen abhängig, ja, dass man, wenn man Rechenzentren betreibt, die auch relativ sauber haben möchte. Ja, das ist schon so. Und das mit den Dieselgeneratoren, da muss man dazu sagen, ja, das ist für die meisten, kommt das daher, dass die Rechenzentren, die müssen ja immer verfügbar sein. Ja? Also die müssen zu 99,999% da sein. Ja? Und jetzt haben wir gesagt, dass Deutschland ja nun mal ein relativ solides Stromnetz hat. Und das ist aber nicht überall so. Ja? Also gerade in den USA gibt es immer mal wieder auch Stromausfälle das kann Millisekunden sein, das kann aber auch länger sein. Und für solche Geschehnisse, für die brauche ich dann in so einem Rechenzentren, ja, habe ich dann extra Maschinen, die dann innerhalb von einer Millisekunde, also es ist schneller als ein Wimpernschlag, ja, wird dann umgestellt von der einen Stromquelle auf eine andere. Das ist dann meistens in dem ersten Fall erstmal eine Batterie. Und dann, wenn es eben länger dauert, dafür brauche ich dann Dieselgeneratoren oder andere Techniken. Und dann gibt es auch je nach großem Betreiber gibt es dann unterschiedliche Ansätze. Ja? Die einen, die versuchen dann Dieselgeneratoren rauszuschmeißen und ersetzen das tatsächlich. Und die anderen sagen dann, ach komm, dann können wir so lange laufen lassen, bis sie irgendwann ersetzt werden müssen.
Ist das denn dann aber auch eine weltweite Bewegung, dass es solche Projekte gibt wie das angesprochene von Google, dass man einen Windpark in den Niederlanden einfach mit dazu baut? Also wird das in den USA ähnlich gehandhabt? Ich vermute, in Irland wird es ähnlich laufen. In Deutschland, Microsoft baut ja zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen ein großes Rechenzentrum jetzt. Also da würde sich dann vielleicht ein Solarpark anbieten. Aber wenn man jetzt das Rechenzentrum zum Beispiel in Texas, haben Sie vorhin als Beispiel genannt, baut. Da gibt es sehr viel LNG. Achten dann Microsoft, Amazon und Google trotzdem darauf, dass man mit erneuerbaren Energien probiert, die über die nächsten 20, 30 Jahre zu betreiben? Oder sagt man dann schon auch, naja, wir haben jetzt hier das günstige Gas vor Ort, vor der Haustür, wir können auch eigentlich das benutzen?
Also die Amerikaner, die sind ein bisschen neutraler, sag ich mal, aufgestellt. Ja,
Das
die
ist schön
sagen,
formuliert.
ja.
Neutraler gegenüber der Energieversorgung, meinen Sie?
Ja, aber die gehen auf CO2-Neutralität. Ne? Was sie sagen, was sie nicht machen möchten, ist tatsächlich wirklich CO2 zu verbrennen. Ja? Das ist also Erdgas zum Beispiel. Da fällt eine Förderung demnächst auch einfach weg. Ja, das war teils im Inflation Reduction Act in den USA, wurde das gefordert, aber dann hieß es irgendwann, nee, ab dem Zeitpunkt, ja, muss eigentlich nur noch CO2-neutral, müssen so Brennstoffzellen dann, sage ich mal, betrieben werden. Ja. Also da sind sie neutraler, aber das deckt sich nicht ganz so mit dem deutschen Verständnis. Das heißt, darüber hatten Sie ja auch schon geschrieben gehabt, es kann schon vorkommen, dass ein Vertrag geschlossen wird mit einem Atomkraftwerk, was dann eben die Energie für so ein Rechenzentrum
Und was, glaube ich, die Dimensionen auch nochmal verdeutlicht, von denen wir hier reden. Amazon hat mehr oder weniger ein Rechenzentrum auf dem Gelände des Kernkraftwerks gekauft. Ich glaube, in Pennsylvania stand das für 650 Millionen Dollar, ein Rechenzentrum. Und das bekommt jetzt für 10 Jahre lang Strom zum Festpreis. Also Amazon bezahlt jetzt für dieses eine Rechenzentrum 65 Millionen Dollar im Jahr. Das sind die Kosten, von denen wir hier reden. Und das ist auch der Energieverbrauch, von dem wir hier reden.
Es ist eigentlich kein Unterschied zu einem anderen Vertrag, den wir jetzt hier in Deutschland machen würden. Ja, wenn ich irgendwo hingehe und sage, ich möchte dann so einen Windpark dafür haben, kann ich auch keinen Zweijahresvertrag machen und nach 2 Jahren darf ich monatlich kündigen. Ne? Das funktioniert auch nicht. Sondern das sind eben Infrastrukturprojekte, die da gemacht werden und die sind immer sehr, sehr langfristig.
Ich meinte nur, dass halt der Stromverbrauch, also eine Stromrechnung von 65 Millionen Dollar im Jahr, die muss man erstmal anhäufen. Das ist wahrscheinlich für viele Privatverbraucher. Das ist ja einfach illusorisch, dass man so viel Strom mit einem Gebäude verbrauchen kann. Aber ich hatte auch nochmal rausgesucht, dass halt schon, also gerade bei dem Training von KI bei ChatGPT habe ich gefunden, ich meine, ChatGPT 3 oder GPT 3 ist die Vorgänger Version, aber ich hatte eine Studie gefunden, dass wenn dort ein Trainingslauf, nennt man das, glaube ich, durchgeführt wird, um dieses Modell zu trainieren, diese künstliche Intelligenz, dass dabei das CO2 ausgestoßen wird von 128 PKW, also 128 Autos, ein Trainingslauf für ein KI-Modell. Das ist schon gewaltig.
Ich glaube, auch die Dimension haben wir tatsächlich hier ja schon ganz gut umrissen. Das ist einfach ein riesiger Energieverbrauch, der dann noch zusätzlich auf uns zukommt. Wird da Ihrer Meinung nach mitgedacht bei allen? Also, ich meine, Sie sagen im Moment ist Europa ein sehr beliebter Standort für Rechenzentren oder Deutschland insbesondere, weil wir ein stabiles Stromnetz haben, weil wir schon jetzt einen ganz guten Strommix haben, besser als viele andere Länder. Glauben Sie, dass wir das in Zukunft so erhalten können oder was muss passieren, damit das dann auch so bleibt? Oder wie wird das evaluiert? Weil tatsächlich erschreckt man ja erstmal, wenn man diese Dimensionen hört.
Die Regulierung geht ja hin und sagt, die Rechenzentren müssen effizienter werden. Ja, also wenn ich mir überlege, wie teilt sich der Energiebedarf eines Rechenzentrums auf, dann geht 40% aktuell drauf für die ganze Anwendung. Also das sind dann die einzelnen Chips und Server, ja, die verbrauchen 40% davon. Die andere 40% beträgt die Kühlung dieser jeweiligen Chips. Ja, und der Rest ist dann einfach nur die Instandhaltung des Gebäudes und so weiter. Und es gibt jetzt eben schon Vorschriften, die besagen, dass die Effizienz in Zukunft deutlich runtergehen muss. Ja, und
Inwiefern, an welcher Stelle kann man denn wie Energie
genau, und
sparen?
da fängt man jetzt an. Also wir hatten am Anfang ganz kurz über Abwärme gesprochen, das ist natürlich das eine Thema. Ja, ich muss über Abwärme reden und das nächste Thema ist dann die Kühlung. Ja, die Kühlung, die muss effizienter werden. Und dann ist es eben sehr, sehr interessant, einfach uns anzuschauen, okay, wie funktioniert das denn? Aktuell ist es so, dass jeder von uns kennt ja diese ganz typischen Rechner mit dem kleinen Ventilator da drin. Ja? So sind Rechenzentren heutzutage auch aufgestellt. Also wenn ich so ein Rechenzentrum mir überlege, wie schaut das aus, dann habe ich ja meine ganzen Türme voll mit diesen Rechnern. Ja? Die sind da aufgestellt. Da braucht also pro Turm, sage ich mal, habe ich eine Energiedichte, so spricht man davon, von 6 bis 12 Kilowatt da drin. Ja? So, und dann sitzt auf dem Dach des Rechenzentrums sitzen dann die großen Ventilatoren, die eine riesige Luftkühlung von diesem Rechenzentrum machen. Wenn ich jetzt hingehe und sage, ich baue jetzt die einzelnen Chips aus diesen Türmen aus und packe die neuesten Grafikkarten, Chips, sage ich mal, von den bekannten Spielern in diese Türme ein. Dann steigt, wenn ich das Training durchführe, ja, dann steigt diese Energiedichte in so einem Turm von 6 bis 12 Kilowatt auf 26 bis 80. Ja, da sind wir dann dabei, dass tatsächlich natürlich deutlich mehr Energie dafür gebraucht wird.
Und für
Ja.
mich zum Verständnis, ist das dann gut oder schlecht? Also
Ja,
heißt
zuerst
das,
mal
ich muss
brauche
noch
ich
mehr
das.
kühlen oder?
Genau, da muss ich noch mehr kühlen. Ja, das heißt, Kühlung wird umso wichtiger in der Zukunft. Und das Problem ist nur dann, dass ich gar nicht mehr über die Luft kühlen muss. Also ich muss dann halt hingehen und sagen, okay, irgendwie brauche ich eine andere Technik zum Kühlen, ja, weil die Luft, das ist, da komme ich dann an Grenzen. Und dann kann ich aber sagen, okay, anstattdessen mache ich eine ganz typische Wasserkühlung. Das heißt, ich lasse über die Chips oder durch die ganzen Türme, lasse ich so Wasserleitungen durchlaufen, die das dann quasi runterkühlen können. Was ganz interessant ist, weil das macht es vielleicht auch interessanter dann für das ganze Thema, ne? Dann habe ich das ja sehr komprimiert vorhanden schon, die Energie, die ich daraus gewinne. Ja, und vielleicht kann ich das dann bei dem ganzen Thema Abwärme und so weiter deutlich besser benutzen. Ja,
Ich werde
wäre
jetzt
der
beim
nächste
Thema
Schritt.
Kühlung sowieso auch hellhörig, weil wir ja auch wissen, dass das zum Beispiel bei den Atomkraftwerken in Frankreich ein Riesenproblem ist. Da muss ja auch viel gekühlt werden. Die Flüsse sind aber nicht mehr kalt genug, also das Wasser in den Flüssen. Sie haben gerade schon gesagt, man kommt bei der Luft auch an seine Grenzen. Die Luft wird ja auch wärmer. Das heißt, was gibt es da für Technologien in Zukunft, diese Kühlung hinzubekommen? Können Sie das ein bisschen genauer erklären?
Also im Englischen spricht man einfach über Liquid Cooling, ja? Wie stark man die Flüssigkeit dann an den einzelnen Gerätschaften vorbeibringt. Und
Also
da glaube ich,
Wasser.
das ist, ja, genau, aber das ist eine andere Schwierigkeit oder ich glaube eine andere Komplexität, ja, als wenn ich über Kernkraft spreche. Ja? Weil ich habe hier, ich meine, ich bewege mich Gott sei Dank in einem Rechenzentrum ohne Strahlung. Ja, das ist schon mal ganz hilfreich. Und ja, so gesehen ist das deutlich einfacher machbar, ist aber auch ein bisschen teurer. Ja, das kommt dann nochmal dazu. Und ja, ich kann es aber anwenden oder ich muss es anwenden, wenn ich in diese hohen Energiedichten gehe. Ich habe den Vorteil, dass wenn ich dann nachher nur noch die Anwendung von den künstlichen Intelligenzmodellen mache, ja, dann habe ich wieder weniger Energiedichte, ja, in diesen einzelnen Türmen. Das heißt, da kann ich wieder anders aufgestellt sein. Ja, aber ich sag mal so, wenn der ganze Trend rund um die künstliche Intelligenz anhält und die ganzen Rechenzentren, die müssen ja erstmal neu gebaut werden dafür, ja, dann glaube ich, dann wird das immer mehr berücksichtigt, ja, und dann kommen wir immer mehr Richtung neuen Technologien, die dann auch das ganze Rechenzentrum deutlich effizienter gestalten können.
Und eine Möglichkeit ist ja, glaube ich, auch immer, also das ist ja auch eine Entwicklung, die man feststellt, zum Beispiel beim Smartphone oder beim Laptop, auch die Halbleiter selbst, die Chips, die in diesen Grafikkarten oder jetzt speziellen KI-Karten verbaut sind, die werden ja in sich selbst effizienter und benötigen weniger Energie.
Absolut. Wobei da auch interessant ist, immer mal hinzuschauen, ja, weil die sagen immer, die werden effizienter, das stimmt natürlich, ja. Aber die geben ja auch mehr Leistung ab. Ja. Also muss man sich überlegen, wie viel effizienter ist das pro mehr Leistung. Ja, und wenn ich jetzt natürlich sage, okay, ich werde effizienter bei der künstlichen Intelligenz, aber ich stelle alles um auf künstliche Intelligenz, dann brauche ich zum Nach nachher brauche ich mehr Strom.
Aber das ist schon, glaube ich, also ich glaube, auch die Clara würde mir zustimmen, das klingt schon nach einem großen Flaschenhals, wenn wir wollen ja, wie gesagt, vor allem auch in Deutschland, glaube ich, dass noch ein paar Dinge digitalisiert werden. Ich glaube, die künstliche Intelligenz, da führt auch kein Weg dran vorbei. Das ist einfach eine Entwicklung, die wird uns in den nächsten 15, 15, 20 Jahren wahrscheinlich, ja, ich weiß nicht, ob sie uns überrollen wird, aber auch das wird passieren. Und dann müssen wir uns tatsächlich überlegen, wenn diese Rechenzentren sowieso gebaut werden, wie schaffen wir es, dass sie möglichst wenig Energie verbrauchen? Das, was sie verbrauchen, wie können wir das möglichst grün gestalten? Und mit den, ich nenne sie jetzt mal Abfallprodukten, Abwärme, wie können wir die vielleicht ja auch möglichst effizient, kosteneffizient weiterverwenden?
Und da gibt es ja auch schon Regelungen. Wir haben es auch immer mal wieder kurz angerissen. Gerade die EU ist da schon weltweit mal wieder vorne dran, was die Strenge, würde ich sagen, angeht. Wie wird das dann auf dem Markt wahrgenommen? Also ist das ein Standortvorteil, wenn man sagt, wir wollen sowieso in die Richtung gehen? Oder könnte das dazu führen, dass man dann sagt, naja, wir bauen lieber Rechenzentren woanders? Ganz kurz, vielleicht können Sie einmal kurz auch nochmal die Regeln auflisten, die es jetzt in der EU gibt.
Also ist ganz wichtig, dass ich sage, ich muss effizienter werden. Ja, das gilt für die aktuellen Rechenzentren, aber auch gerade für die zukünftigen. Ja. Und da wird man immer oder da legt man die Latte eigentlich immer höher, ja, dass man immer effizienter werden muss. Und da wird auch extra genannt. Ne, wir reden hier über Kühlung beziehungsweise die Abwärmenutzung. Und das nächste ist eben die Nutzung der erneuerbaren Energie für große Rechenzentren. Ja, das sind so im ganz Groben sind das so die wichtigsten Meilensteine da drin. International, glaube ich, muss man im Hinterkopf behalten, dass Europa einfach ein wichtiger Markt auch ist. Ja, und ich kann nicht alle Rechenzentren jetzt nur noch in den USA und in Asien bauen. Ich baue in Europa nichts mehr hoch. Ja, dafür sind wir, ich habe schon mal gehört gehabt, ja, Deutschland ist das Fort Knox der Datensicherheit. Ja.
Das
Also es
hat auch
gibt,
Vorteile. Es ist
hat
nicht
auch
nur das
Vorteile.
nervige
Ja.
Wegklicken
Nein.
sozusagen, sondern das wird international auch anerkannt, weil man sagt, Sicherheit spielt da auch eine große Rolle als Standortvorteil.
Absolut. Ja, genau richtig. Ja. So von daher, ich glaube, wir als Ingenieure in Deutschland, ja, wir müssen jetzt uns einfach überlegen, okay, wie können wir das gut aufbauen und wie kommt unsere Infrastruktur auch dann mit den neuen Anforderungen zurecht? Ja, aber das macht jeder auf der Welt, ne? Auch die USA machen sich ihre Gedanken dazu, England, die Asiaten, Japan.
Und bei der Abwärme, ich habe das eingangs kurz erzählt, es gibt immer mal wieder diese Pläne zu sagen, man kann die wirklich auch zum Heizen nutzen. Da entsteht relativ viel Wärme. Aber da ist die Problematik im Moment, dass viele Rechenzentren nicht in der Nähe von Wohngebieten sind. Welche anderen Möglichkeiten gäbe es denn noch aus der Abwärme was zu machen?
Ja, es ist nicht nur die Nähe zu den Wohngebieten. Also wenn man sich so die neuen Entwicklungspläne dann gerade hier so Frankfurt und Umgebung anguckt, ja, dann sieht man schon, dass an diesen Aspekt gedacht wird. Aber viele der aktuellen Rechenzentren, die nutzen die Abwärme halt überhaupt nicht, ne? Das wird einfach in die Luft entlassen, sage ich mal. Liegt aber auch daran, dass wir natürlich von anderen Temperaturen sprechen. Also man kennt das selber, so ein Rechner, wenn der auf der Arbeit oder zu Hause, wenn der mal hochfährt und dann braucht er schon ein bisschen was an Energie und der kann so ein Zimmer auch mal aufheizen, aber unser Abwärmenetz ist ja deutlich, deutlich höher von der Temperatur.
Unser Heizungsnetz, meinen Sie jetzt?
Genau, ja genau, das Fernwärmenetz.
Genau, da ist noch eine gewisse Lücke, die man dann noch
Absolut,
zusätzlich.
genau. Und da kriegen wir immer wieder mit, dass es da Schwierigkeiten gibt erstmal. Und da ist man noch sehr weit in den Kinderschuhen, sag ich mal, um da deutlich weiter voranzukommen.
Da bin ich mal gespannt, ob das bis 2026 gelöst werden kann, denn ab Juli 2026 gilt ja dann für Rechenzentren, dass sie die Abwärmenutzung implementieren müssen. Das werden wir also dann weiter genau beobachten. Herr Vogel, wir haben hinlänglich gesprochen. Es bleiben trotzdem immer noch interessante Fragen offen, muss ich tatsächlich sagen, weil dieses Thema einfach so groß ist. Aber vielen Dank schon mal für diesen Überblick.
Gerne, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.
Vielen Dank. Bis nächste Woche.